Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir Nina Scholz. Hallo.
Hallo.
Und einige dürften Nina Scholz kennen, denn sie war schon einmal bei uns zu Gast, damals aber als Aktivistin primär. Es ging um die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Heute spreche ich ein bisschen weniger mit der Aktivistin Nina Scholz und mehr mit der Journalistin Nina Scholz. Sie arbeitet unter anderem für Deutschlandradio, für die WOZ, für den Freitag. Und sie hat ein Buch, ein neues herausgebracht, hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Die Wundenpunkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co. Was tun gegen die Macht der Konzerne? Und wir müssen mit etwas Aktuellem, mit etwas Erfreulichem beginnen. Nämlich, es hat sich ja etwas getan. Zum ersten Mal konnte sich an einem US-Standort von Amazon eine Gewerkschaft gründen. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was das bedeutet. Ist das ein Riesenfortschritt und hat das jetzt vielleicht auch den Effekt, dass ganz viele Gewerkschaften in den USA entstehen?
Das hoffe ich doch. Das ist tatsächlich ein fantastischer Sieg, weil das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Amazon ist ja ein nicht nur riesengroßes Unternehmen, das auf Überwachung setzt, sondern auch bekannt dafür, dass es einen Millionenetat ausgibt, um Gewerkschaftsarbeit zu verhindern. Also Union-Busting, Arbeiterinnen einschüchtern, Gegeninformationen streuen, die Leute zu Einzelgesprächen holen, um sie dann zu überzeugen, eben keine Gewerkschaft zu wählen. Und ungefähr ein Jahr jetzt vor diesem Sieg der Gewerkschaft in New York, Staten Island, hat es schon mal einen sehr erfolgsversprechenden Versuch gegeben in Bessemer, Alabama. Da waren auch alle Augen der Presse drauf und das ist dann gescheitert. Und Beobachterinnen, die sich mit Gewerkschaftsarbeit auskennen in den USA, haben damals kritisiert, dass es eine sehr klassische Gewerkschaftskampagne war. Also viel mit Plakaten und nicht sehr konkreten Forderungen vor den Werkstoren. Und in Amerika ist es eben so, dass man quasi für einen Betrieb die Gewerkschaft wählt. Also es ist nicht wie hier im Betriebsrat oder ähnliches, sondern die Belegschaft muss abstimmen, ob sie quasi dort, wo sie arbeitet, eine Gewerkschaft gründet. Und das ist damals gescheitert. Und jetzt, ein Jahr später, ist es in Staten Island, New York, geglückt. Und zwar tatsächlich mit Organisierungsmethoden. Also einer der Organizer, Chris Smalls, ist bekannt geworden, als er vor 2 Jahren seinen Job verloren hat bei Amazon, weil er die Arbeitsbedingungen bei Corona skandalisiert hat und hat von außen organisiert. Viele, viele haben im Amazon-Lager organisiert und das war tatsächlich dann auch der Erfolg, weil da haben Arbeiterinnen Arbeiter überzeugt und nur mit tatsächlich dieser Gegenmacht, die man aufbaut, kann man einem Unternehmen wie Amazon auch beikommen. Und also was ich gehört habe aus den Interviews mit den Organizerinnen, haben die schon sehr viele Anfragen aus anderen Amazon-Lagern und Logistiklagern. Und ja, ich denke, wenn die anderen Arbeiterinnen sich dieser ähnlichen Strategie bedienen, könnte das auf jeden Fall was mit vielen Amazon-Gewerkschaften werden. Aber Amazon greift die natürlich jetzt schon an und versucht es jetzt schon mit juristischen Mitteln zu verhindern und sagt, das ist nicht gültig. Und also der Kampf beginnt für die erst. Aber jetzt gab es erstmal Grund zu feiern, weil Amazon natürlich strategisch mit seiner Marktmacht und was es als Logistikunternehmen bedeutet und wie viele unterschiedliche ausgebeutete Jobs es dort gibt, tatsächlich auch ein strategisch wichtiges Unternehmen ist, um dort eine Gewerkschaft zu haben. Genau.
Werbung. Die neue Ausgabe des Jacobin-Magazins ist erschienen. Der Titel lautet Ihr Planet und unserer. In Anlehnung an den Essay Ihre Ökologie und unsere des französischen Philosophen André Gorz, der schon 1974 das Entstehen eines neuen grünen Kapitalismus prognostizierte. Auf dieses Mal 152 hochwertig illustrierten Seiten dreht sich alles um das Thema Klima. Das Herzstück der Ausgabe ist ein Essay der Ökonomin Daniela Gabor zur Finanzialisierung und Funktionslogik des grünen Kapitalismus. Außerdem geht es um die Degrowth-Debatte, um Kryptomining in Georgien und um den europäisch-marokkanischen Wasserstoffhandel. Das Jacobin-Magazin kann abonniert werden unter www.jacobin.de/Wohlstand. Der Link steht auch in der Beschreibung dieser Episode. Jetzt fiel schon der Begriff Union Busting. Das ist auch ein Begriff, der in deinem Buch auftaucht und den man immer häufiger jetzt liest, wenn man sich mit solchen Arbeitskämpfen beschäftigt. Wie kann ich mir das, denn ich bei Amazon arbeite oder bei einem anderen Tech-Konzern, vorstellen? Das ist ja auch nicht allein auf die Tech-Konzerne beschränkt, sondern das ist eine Praxis, die es immer wieder gab und gibt. Was bedeutet das eigentlich? Sieht so aus, dass die Unternehmen Wind davon bekommen, dass da wohl sich eine Gewerkschaft bilden, gründen könnte. Und dann wird das Unternehmen auf seine Weise tätig, um das irgendwie zu torpedieren.
Ja, genau. Also ich glaube, Union Busting ist so alt wie die Gewerkschaft selber. Also wir haben unterschiedlichste Methoden von Union Busting. Also ich glaube, die ganz klassische ist, man hat einen kämpferischen Betriebsrat im Unternehmen und der wird eben eingeschüchtert oder dem werden irgendwelche Drohungen gemacht oder es wird versucht, irgendwie den Vertrag nicht mehr zu verlängern, weil der ist ja eigentlich nicht kündbar, damit er dann irgendwie aus dem Unternehmen geht. Aber Unternehmen wie Amazon und so geben halt wirklich richtig viel Geld dafür aus. Und das erlebt man bei den Tech-Unternehmen immer häufiger, dass die sehr, sehr viele Methoden des Union-Bustings haben. Also ich habe zum Beispiel ja mit Mitgliedern vom Betriebsrat von dieser Online-Bank N26 gesprochen. Und die haben versucht, die Leute zu feuern. Das sieht man ja auch gerade bei Gorillas. Die gehen ja wirklich vor Gericht und schmeißen die Leute raus, die dort Streiks organisieren. Amazon wählt wirklich völlig unterschiedliche Methoden, viele Methoden. Also wirklich, die Leute haben in den USA über Einzelgespräche berichtet. Immer wieder Mitarbeiterversammlungen, wo Amazon Stimmung dagegen macht. So, da sieht man natürlich schon, dass um da als Gewerkschaft gegen anzukommen, muss man natürlich wirklich viel Macht aufbauen, weil die Leute werden dadurch berieselt den ganzen Tag auf ihrer Arbeit, dass sie halt nicht in die Gewerkschaft eintreten sollen. Und also ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Also ich habe gerade ja einen Artikel geschrieben über die Betriebsratsgründung bei Tesla hier in Grünheide bei Berlin. Und die sind einfach der Gewerkschaft vorgekommen. Also die haben einen Betriebsrat gegründet, der quasi nur aus Management besteht. Und ich würde sagen, auch das ist eine Gewerkschaftsverhinderung. Also die haben es geschafft, die IG Metall rauszuhalten. Und also ich glaube, das ist ein Zeichen davon, dass die Gewerkschaften kämpferischer werden. Aber es ist auch ein Zeichen davon, dass die Unternehmen ihre Macht nutzen und die Gewerkschaften auf Zack sein müssen.
Treten wir mal einen Schritt aus den konkreten Kämpfen zurück und betrachten das große Ganze. In deiner Einleitung schreibst du etwas, was vielleicht verwunderlich für manche ist. Du schreibst, Mensch und Maschine verschmelzen nicht, sondern es entstehen neue Jobs, die meisten im prekären Dienstleistungssektor und im unterfinanzierten Care-Bereich. Wir erleben eine Restrukturierung des Kapitals, keine Vollautomatisierung. Das heißt also, jene, die viel hausieren gehen in den Talkshows und sagen, bald sind wir ja alle arbeitslos, die Maschinen übernehmen das, wir müssen jetzt noch schnell für ein bedingungsloses Grundeinkommen sorgen, damit wir dann alle was zu essen haben, aber eigentlich wird die Arbeit von Maschinen gemacht in Zukunft. Da widersprichst du eindeutig und beschäftigst dich auch mit denen, die zwar mit Maschinen arbeiten müssen, aber die keineswegs durch sie ersetzt werden.
Ja, genau. Ich glaube, das ist eine Phantomgeschichte. Also natürlich gibt es immer wieder neue Maschinen und Algorithmen etc., die halt genutzt werden, aber dieses Märchen, das uns erzählt wird, dass die Fabriken bald vollautomatisch sind und wir uns eigentlich damit beschäftigen müssen, dass wir alle arbeitslos sind. Wir erleben ja das Gegenteil. Also das ist ein Mythos und selbst wenn das eintrifft, trifft es jetzt nicht ein und wir müssen die Situation jetzt verbessern. Also mal ganz davon abgesehen, dass es mittlerweile auch einfach nachgewiesen ist, dass sowas wie Vollautomatisierung etc. viel zu teuer ist, ist es ja so, dass einfach wir erleben, wie viel, dass das Kapital seit der Finanzkrise 2007, 2008 und auch seit der Eurokrise die Zeit einfach genutzt hat, um alle die Arbeitsrechte auszuhöhlen, um neue Jobs zu schaffen. Also eben am Anfang waren das irgendwie so die Lieferkuriere. Mittlerweile arbeiten total viele Leute in prekären Verhältnissen. Und das sind die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das sind ja nicht nur die Leute in den hippen Startups, die irgendwie jetzt das Essen ausfahren, sondern das sind ja eben die Care-Workerinnen, das 24-Stunden-Betreuerinnen. Wir erleben einfach eine totale, also eine Omnipräsenz von Ausbeutung. Und ich finde, das ist das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen und nicht so philosophische Probleme wie Vollautomatisierung.
Und Restrukturierung des Kapitals meint dann, dass eigentlich das Kapital sich trotz all der schönen Image-Kampagnen, die wir mitunter sehen, von einer sehr harten Seite zeigt und tatsächlich neue Formen der Ausbeutung entweder kreiert hat oder alte Formen der Ausbeutung wiederbelebt hat. Wie passt das zusammen, wenn wir auf der einen Seite dieses Image erleben, dass wir auch durch die Werbung transportiert finden und das, was dann aber auch eigentlich den Profit des Konzerns bringt. Denn ich frage, weil du dich auch mit der Gegenseite einmal beschäftigt hast, insofern du ein Buch über die kalifornische Ideologie geschrieben hast, über das Silicon Valley, über die Nerds und die Geeks. Wie ist das miteinander verkoppelt und wie müssen wir eigentlich auf diese Konzerne blicken?
Also ich glaube, dass dieses Image, was diese Konzerne sich geben, eine total große Rolle spielt. Also die müssen ja auch Investoren finden. Und das ist ja ihr hauptsächliches Geschäftskonzept. Voll viele von diesen Firmen schreiben ja gar keine schwarzen Zahlen, sondern haben Schulden und sammeln aber immer neues Geld ein und haben einfach gar kein Konzept dafür, was sie eigentlich am Ende verdienen, womit sie Geld verdienen wollen. Und dann kommt das Image ins Spiel. Also, dass zum Beispiel irgendwelche Lieferkuriere ihren Kundinnen quasi das Versprechen machen, ihre Waren sind in 10 Minuten da. Das brauchen sie jetzt. Sie müssen sich einfach um Freitagabend in Berlin im hippen Bezirk ein Champagner bestellen. Und dann werden halt irgendwie in der Sektlaune bei den Leuten schnell mal die Arbeitsbedingungen der Gorillas-Fahrers vergessen. Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Also ich glaube, wenn die Konzerne ehrlich werben würden mit wir schaffen hier richtig schlechte Arbeitsbedingungen, damit wir noch unser Profit steigern würden, dann würden vielleicht nicht ganz so viele investieren. Also ein paar glaube ich schon, aber ich glaube, das Image sieht schlechter aus und die Kunden würden natürlich auch weglaufen.
Du hast dich in deinem Buch mit ganz verschiedenen Bereichen der prekären Arbeit beschäftigt, aber auch vor allem dahin geblickt, wo Arbeitskämpfe stattfinden, wo Klassenkämpfe stattfinden. Ist das richtig gesagt? Denn bei Klasse hat man doch gerne so einen Blick auf etwas irgendwie Homogenes. Und wir finden in den Kämpfen, die du schilderst, eine enorme Heterogenität, was Nationalitäten allein anbelangt. Das ist ja auch oft ein Problem überhaupt, sich miteinander zu vernetzen, wenn so unterschiedliche Sprachen in einem Unternehmen gesprochen werden. Man ist zwar an einem deutschen Standort, aber man versteht gar nicht alle und kann sich dadurch auch nicht gut darüber verständigen, was eigentlich zu ändern ist. Und würdest du trotzdem sagen, der Begriff Klasse ist etwas, wo man auf jeden Fall dran festhalten sollte?
Ja, absolut. Es beschreibt ja einfach diejenigen, die quasi lohnabhängig sind, also die eben nicht den Mehrwert abschöpfen können. Also ich glaube, das ist total klar. Es geht Klasse. Und ich war auch ehrlich gesagt irgendwann, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mehr über die Arbeitskämpfe und weniger über die Tech-Unternehmen an sich zu schreiben, sehr genervt von dieser Klassenpolitik-Diskussion, die es gab. Ich fand die sehr theoretisch. Wer ist die Klasse? Dann ist es teilweise fast eine identitäre Diskussion gewesen, in der Leute geschrieben haben, das ist die wahre Arbeiterklasse, das ist nicht die wahre Arbeiterklasse, ich bin die wahre Arbeiterklasse. Und ich glaube, dass Klasse schon immer so divers war, aber dass die sich genau, wie wir die Kapitalrestrukturierung sehen, auch eine, also sich die Klasse auch nochmal neu strukturiert. Also wir haben sehr viele von diesen neu geschaffenen Jobs finden, vor allen Dingen, da arbeiten vor allen Dingen Migrantinnen und Frauen, nicht nur. Und genau, mich hat vor allen Dingen immer interessiert, wie kommen wir dahin, dass sich diese Klasse selber quasi irgendwie ihre besseren Löhne erkämpft, mehr Rechte erkämpft? Und wie kommen wir auch dahin, dass diese Klassenkämpfe größer werden, mächtiger? Und ja, genau, ich wollte eigentlich genauer hinschauen, wie kämpfen die Klassen?
Und man erfährt sehr viele Dinge, oder ich muss es direkt persönlich formulieren, ich erfahre in diesem Buch sehr viele Dinge, die ich nicht vorher wusste, obwohl ich mir einbilde, doch solche Dinge ein wenig im Blick zu haben, wenn ich mich mit den Tageszeitungen, Wochenzeitungen und so weiter auseinandersetze. Bin ich einfach schlecht informiert? Oder ist es so, dass es tatsächlich sehr schwer ist, solche Dinge medial überhaupt repräsentieren zu können? Das mit den Amazon, mit der Amazon-Gewerkschaft haben wir vermutlich jetzt fast alle mitbekommen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie das eigentlich bei Booking.com aussieht und du klärst mich dann darüber auf.
Ja, also es ist tatsächlich, auch selbst ich als Journalistin muss sagen, es ist sehr schwer dran zu bleiben. Also die Kämpfe sind sehr, sehr kleinteilig und es ist auch sehr schwer zu vermitteln, wie teilweise die Details dieser Klassenkämpfe aussehen. Also ich habe schon versucht, im Buch das nochmal zu kondensieren auf bestimmte Kämpfe. Also auch bei Booking.com, da geht es ja darum, wie die einen Betriebsrat gegründet haben und wer in diesem Betriebsrat arbeitet, eben kaum deutsch sprechende Leute. Ist die Reise mittlerweile auch schon weitergezogen, weil Booking.com seine Standorte aufgibt und an Majorel vom Bertelsmann Verlag, ein sehr berüchtigter Callcenter-Betreiber, abgibt. Also da gibt es hoffentlich bald neue Kämpfe. Und das beschreibt auch schon die Schwierigkeit. Also ich glaube, ich bin ja auch aktiv bei Deutsche Wohnen enteignen. Und es ist einfach schwer, diese Kämpfe immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und den Menschen auch zu sagen, bleibt dran. Also ich glaube, man hat manchmal Kämpfe wie Gorillas oder Amazon, da interessieren sich die Leute ich glaube zum Beispiel die Kämpfe der Krankenhausbeschäftigten sind sehr schwer in die Öffentlichkeit zu bringen, trotz Corona oder zum Beispiel der 24-Stunden-Betreuerinnen. Da gibt es sehr wenig Interesse, genau. Die sind einfach wenig sexy, genau.
Du beschreibst in dem Buch die kleinen Schritte und es sind viele vonnöten, wenn man wirklich etwas erreichen will. Und dann ist aber doch wieder erstaunlich, welchen Dominoeffekt offenbar das eine oder andere haben kann. Um noch mal ganz kurz über Amazon zu sprechen. Jahre zuvor gab es den ersten Streik überhaupt in der Firmengeschichte in Bad Hersfeld. Und plötzlich gab es auch eine mediale Aufmerksamkeit dafür, dass man sagte, wieder sind Arbeiter, die bestreiken jetzt den Konzern Amazon, David gegen Goliath, das Bild ist dann schon gleich gesetzt. Welche Effekte glaubst du, hat das, wenn man vom Lokalen aus nur agieren kann, aber doch es mit dem internationalen Konzern zu tun hat?
Ich finde gerade Amazon ist da wirklich ein total gutes Beispiel. Also 2013 gab es dort den ersten Streik überhaupt bei Amazon, wie du ja schon gesagt hast, in Deutschland. Das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht. Und Amazon hat das gemacht, was multinationale Konzerne machen, nämlich ein Logistiklager in Polen auf und hat gedacht, okay, dann, wenn die Deutschen streiken, dann können wir immer noch aus Polen liefern. Und dann haben die polnischen Amazon-Arbeiterinnen gestreikt. Und mittlerweile gibt es echt eine starke internationale Vernetzung. Ich glaube, die haben sich letzte Woche erst wieder getroffen. Und denen ist schon klar, dass man so einem transnationalen Unternehmen wie Amazon auch nur mit transnationalen Streiks beikommen kann. Und auch wenn das jetzt 2022 vielleicht noch Zukunftsmusik ist, ist ja zum Beispiel die erste Gewerkschaftsgründung in den USA schon ein Zeichen, dass es jetzt wenigstens über den Atlantik rübergeht. Und genau, ich glaube, das ist ein starkes Zeichen dafür, dass sich die Kämpfe was voneinander abgucken. Und aber auch gleichzeitig, dass es nicht das eine Rezept gibt. Ich glaube, das zeigen die Kämpfe im Buch auch. Man kann voneinander lernen, man kann miteinander lernen, man kann miteinander größer werden, aber es gibt nicht das eine Rezept für den einen Arbeitskampf. Die Bedingungen sind einfach sehr unterschiedlich und man muss dann schon immer gucken, was funktioniert bei einem vor Ort.
Wenn du sagst, wir haben diese lokalen, regionalen Unterschiede und zugleich aber so eine internationale Vernetzung, da stellt sich für mich die Frage, ob wir dann auch zu einer transnationalen Identität kommen oder dass wir ein Arbeiterklasse-Subjekt haben, das dann wirklich keine Vaterländer mehr kennt. Ist das sehr utopisch gedacht? Denn im so konkreten Falle, und du listest ja einige auf, findet sowas ja durchaus statt.
Ja, ich kann mir tatsächlich nichts anderes vorstellen als eine internationalistische Arbeiterinnenklasse. Und ich finde zum Beispiel sehr anschaulich, bei den 24-Stunden-Betreuerinnen in der Schweiz, die sich organisiert haben, da bekommt die eine ja von ihrem Arbeitgeber gesagt, also als sie sich über ihre Arbeitsbedingungen beschwert, die wirklich sehr schlimm sind und sie möchte da nicht mehr in der Betreuung sein. Sie ist da sehr isoliert und sie kommt eben aus Polen. Ja, also wenn du das nicht machst, dann kommt eine Ukrainerin, die ist noch billiger als du. Und das zeigt ja schon, dass das Kapital quasi diese Konkurrenz nutzt, aber dass diese Betreuerinnen, wenn sie sich zusammenschließen, eigentlich stärker sind. Also klar, ich finde auf jeden Fall, Arbeiterinnenklasse muss immer international vernetzt und solidarisch miteinander sein.
Und du präsentierst da unglaubliche Zahlen. Wenn man jetzt mal anschaut, wie viele Menschen aus dem Ausland kommen, um hier zu betreuen, dann vor allem ja Alte zu betreuen, da sind die Zahlen erstmal gar nicht da. Das ist ja auch erstaunlich, dass man das gar nicht so genau sagen kann. Dann gibt es aber vom DGB eine Schätzung, dass es in Deutschland 600.000 Betreuer aus dem Ausland sind. Und vielleicht kannst du ein bisschen skizzieren für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, wie solche Vernetzungen da passieren, gerade unter den Frauen, die ja sehr isoliert leben, insofern als sie gebucht werden und dann zum Beispiel im Haus des Großvaters wohnen und den rund um die Uhr pflegen, aber eigentlich keinen Kontakt zu anderen polnischen oder ukrainischen Pflegerinnen haben.
Ja, ich fand das Beispiel sehr, sehr mutmachend. Also, weil die ja quasi, das ist ja das Worst Case der Organisierung, dass die da so isoliert in den Häusern sind, die Sprache des Landes nicht sprechen, teilweise auch unterschiedliche Sprachen nochmal von den Betreuerinnen. Aber die, die ich also interviewt habe in Basel, die haben sich alle immer in der Kirche getroffen. Und hatten dadurch, dass sie diesen gemeinsamen Ort hatten, auch einen Ort, wo die Gewerkschaft sie treffen und beraten konnte und eben auch die Organisierung anstoßen konnte. Und dann gab es eben ein, zwei mutige Frauen, die sind vorangegangen und mittlerweile gehen viele hinterher. Ich glaube, in Basel gibt es mittlerweile auch eine Genossenschaft der 24-Stunden-Betreuerin. Und ich finde, das zeigt auch schön, dass diese langen Kämpfe auch immer noch irgendwo hinführen. Also, dass die nicht einfach irgendwie ins Leere laufen. Und ich finde, die sind sehr mutig gewesen, diese Frauen. Und die sind ja auch vors Arbeitsgericht gezogen. Und die haben eben gezeigt, dass auch Organisierung und Kämpfe immer mehrere Komponenten hat. Also, dass zum Beispiel ein Zug vors Arbeitsgericht ein Urteil auslösen kann, das einem dann wieder bei der Organisierung hilft. Aber ohne Organisierung ist es eben nur ein Gerichtsurteil, was nicht in die Praxis umzusetzen ist. Und diese ganzen Kämpfe sind eben mehrdimensional. Ich finde, das sieht man da besonders gut.
Blicken wir auf einen anderen Kampf, den wir wahrscheinlich mitbekommen haben. Da spreche ich jetzt auch für das Publikum. Und zwar, es geht um die wilden Streiks bei den Lieferdiensten. Ein Name ist schon gefallen, Gorillas in Berlin und glaube ich auch in einigen anderen Städten. Es ändert sich so schnell, man verliert auch rasch den Überblick. Auch das ist selbstverständlich schwierig, schreibst du, für die Organisation, dass man gerade in dem Unternehmen was erwirkt hat, aber das Unternehmen gibt es dann schon morgen nicht mehr, weil es aufgekauft wurde. Und dann fängt oft die Arbeit wieder von vorn an. Vielleicht kannst du erst uns mal definieren, was wir unter wilden Streiks verstehen und wie sehen denn nicht wilde Streiks aus?
Wilde Streiks sind Streiks, die quasi nicht innerhalb von einem Tarifkampf von der Gewerkschaft genehmigt wurden. Genau. Und die sind, also es ist umstritten, ob sie in Deutschland verboten sind oder nicht. Also es gibt gerade einfach einen Rechtsstreit darum. Also ich glaube, die UN sagt, das ist nicht so. Jetzt gerade sind die Gorillas vom Deutschen Arbeitsgericht gescheitert damit. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch was noch aus dem Dritten Reich ins deutsche Arbeitsrecht rübergerettet wurde. Also so ungefähr so repressiv ist das auch. Also und aber die oftmals nicht deutschen Kurierfahrerinnen in Berlin, also die, mit denen ich auch gesprochen habe, die verstehen dieses Recht nicht. Die kommen aus Ländern, wenn man unzufrieden ist und der Lohn ist nicht gekommen und die waren auch eben oft schon in prekären Jobs vorher oder kennen das von ihren Eltern, dann streikt man. Dann streikt man so lange, bis man seinen Lohn bekommt und die finden, das deutsche Recht ist einfach Unsinn. Und die greifen das auch gerade einfach vom Arbeitsrecht an. Also ich hoffe, die ziehen jetzt auch die Gorillas vor die nächste Instanz, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch beschäftigen wird, weil zum Beispiel auch der feministische Streik oder der Care-Arbeiterinnen-Streik ist ja nicht möglich, weil ein politischer Streik in Deutschland verboten ist. Und viele von diesen Streiks in diesen neuen Klassenkämpfen, wenn man es denn mal so nennen will, wären wilde Streiks, eben weil sie nicht eingehegt sind durch Tarifrunden und sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften, einfach weil es wahrscheinlich auch gar keine Gewerkschaften in dem Bereich gibt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass verschiedene Arbeiterinnen sich da das Recht erkämpfen oder nehmen oder beides.
Wo liegt denn der entscheidende Vorteil für wilde Streiks? Denn man könnte ja auch versuchen, anzudocken an eine Gewerkschaft, die es schon gibt, versuchen da unter diese Schirmherrschaft zu kommen und dann streikt man da mit einer Institution gewissermaßen, die schon etabliert ist. Aber was ist jetzt der Vorteil bei diesen wilden Streiks? Sind die auch in dem Sinne als wild zu verstehen, dass sie vielleicht subversiver sind?
Ja, bestimmt. Und also ich meine, man hat es ja zum Beispiel gesehen, das ist ja auch ein Beispiel, was ich im Buch habe, ist mit den, also mit den Erntearbeiterinnen auf den Spargelhöfen. Also wenn zum Beispiel rumänische oder andere osteuropäische Arbeiterinnen für eine sehr kurze Zeit hier sind, aber extrem ausgebeutet werden und ihren Lohn nicht erhalten oder vielleicht auch noch irgendwie wegen Corona-Maßnahmen in ihren Unterkünften gehalten werden oder kein Essen erhalten etc., dann bleibt ihnen ja kein anderes Mittel als der wilde Streik. Die können nicht darauf warten, bis sie bei einer Gewerkschaft eingehegt, dort Mitglied werden, dass ein Tarifkampf kommt, sondern die müssen dann streiken. Das ist eine Not und deswegen ist das eben auch so wichtig, weil gerade diese Jobs werden ja auch immer, werden immer mehr. Also unsere gesamte Landwirtschaft baut eigentlich auf migrantischen Arbeitskräften auf. Alle Baustellen sind mit migrantischen Arbeitskräften voll und wenn die ihre Rechte erkämpfen wollen, können die, glaube ich, nicht auf die IG Bau warten.
Du schreibst an einer Stelle, Gorillas setzt auf die systematische Ausbeutung migrantischer junger Arbeiterinnen aus dem europäischen oder globalen Süden und erklärst dann, dass die Austeritätspolitik die Leute quasi zu uns auch treibt, weil sie in ihrer Heimat überhaupt keine Chance mehr haben. Dadurch fließt uns günstiges Personal zu, das zugunsten der Unternehmen dann kaum Sprachkenntnisse besitzt und damit die Organisation sehr schwierig wird. Auch hier erlebt man natürlich bei diesen Unternehmen, dass sie unglaublich sich liberal geben und für eine weltoffene Gesellschaft und so weiter stehen. Aber im ganz konkreten Falle meint das ja, dass hier eine Ausbeutung, die auf globaler Ebene und dann nochmal spezifisch auf europäischer Ebene geschieht, dass man die ausnutzt, weil ja sonst das ganze Geschäftsmodell nicht funktionieren würde, denn müsste Gorillas jetzt mit Arbeitern vorlieb nehmen, die hier zur Schule gegangen sind, die Deutsch sprechen und so weiter, dann könnte vermutlich nicht mehr so ganz günstig der Champagner geliefert werden innerhalb von 10 Minuten.
Genau, und dann wären die vielleicht auch schneller bei Verdi organisiert, zumindest Verdi würde sich das vielleicht wünschen. Also ich habe schon mit einigen Kurierfahrerinnen und so gesprochen, die schon auch zum Beispiel über Agenturen hierher kommen. Also die sind im Buch nicht zitiert, weil die auch nicht zitiert werden wollten, weil das eben sehr schwierige Aufenthaltsrechte oder so sind. Aber das ist schon eine systematische Ausbeutung, genau. Man hat auch verschiedene, also es sind viele Südamerikanerinnen dabei, die einfach überhaupt gar keine Jobperspektive mehr haben und hierher gekommen sind, weil es wenigstens noch Jobs gibt oder die nebenher hier auch studieren zum Beispiel, das hat man auch, also die sich aber woanders das Studium gar nicht finanzieren könnten. Genau, also das ist schon eine mehrdimensionale Ausbeutung von internationalem Prekariat.
Und in deinen Gesprächen, wie erlebst du das? Gibt es da flächendeckend eine Politisierung? Wenn ich was Anekdotisches beitragen kann, nun bin ich ja nicht als Journalist tätig, aber führe ja hin und wieder auch Gespräche mit Leuten, die du theoretisch auch in dem Buch beschreiben könntest. Nämlich, ich habe kurz vor der Bundestagswahl zwei Unterhaltungen gehabt mit Taxifahrern. Eine Taxifahrerin, die brachte mich vom Bahnhof zum Hotel und es war kurz vor der Bundestagswahl. Und ich versuchte ein bisschen das Gespräch auf die Wahl zu lenken, weil ich was hören wollte. Und dann sagte die Taxifahrerin, ja, hoffentlich gewinnen die Sozialisten nicht. Und damit war die SPD gemeint, muss man hinzufügen. Und als ich zurückfuhr mit einem Taxifahrer, der aus Rumänien kam, dann eine Weile in Spanien gearbeitet hat und nun in Berlin seit 3 oder 4 Jahren arbeitet, war zu hören, dass er die FDP ganz gut findet. Und das hat mich in doch beträchtlichem Maße irritiert, das so zu hören. Ich versuchte dann ein bisschen das anders ideologisch zu unterfüttern und ein bisschen ein paar Gegenargumente zu bringen, aber ich fand es einfach erstaunlich, dass man sich offenbar als Unternehmer ansah, obwohl man bei einem Taxiunternehmen angestellt nur ist und Vielleicht ist es nicht ganz so prekär wie bei Gorillas, aber keineswegs ist es ja da so, dass man auf die Idee kommen könnte, finanziell kann ich mir die FDP leisten.
Also ich glaube, ein erster Schritt in der Organisierung, und das erlebe ich total oft, sowohl bei meiner eigenen Organizing-Arbeit bei Deutsche Wohnen Enteignen als auch in den Interviews, ist es gerade bei Männern zuzugeben, dass man hier nicht auf der Siegerseite steht. Und ich glaube, das ist extrem schwierig für extrem viele Leute, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns vermittelt, wenn wir nicht auf der Siegerinnenseite sind, dann ist gleich alles verloren. Dabei ist das hier ja der erste Schritt irgendwie, um sich mit anderen zusammenzutun gegen die mächtigen Unternehmen. Und ich glaube, das ist das eine. Und das zweite, was ich erlebe, ist, es gibt keine Parteien für diese Leute. Also bei den Gewerkschaften hat sich das mittlerweile teilweise geändert. Das kommt immer auf den Fachbereich an und ob die organisieren oder nicht. Aber es gibt keine Parteien für die Leute. Also es gibt kein, schlichtweg, die wissen nicht, wen sie wählen sollen. Und genau, dann fühlt man sich mit der FDP vielleicht ein bisschen stärker.
Über Gorillas heißt es da von einem Beschäftigten, wir haben unsere Manager gefragt, warum wir sonntags und nachts keine Schichtzulage bekommen. Verkäufer bekommen dann mehr Lohn, wir nicht. Statt einer Schichtzulage wurden die kritischen Gorillas-Kuriere von der Geschäftsleitung einzeln zu Gesprächen gebeten, in denen Druck auf sie ausgeübt wurde, sagte Silvan. Was hier auch wieder so frappierend ist, dass wir im akademischen und feuilletonistischen Diskurs ganz häufig hören, der Kapitalismus ist ein solch cleveres System, er inkorporiert seine Kritiker, was dann meint, ja, auch ein berühmter Kapitalismuskritiker darf dann stattfinden und verkauft auch vielleicht ein paar Bücher. Und man sagt auch, der Kapitalismus lebt von Kritik, das hat ja auch was Disruptives. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Erdrosseln durch Umarmen, indem man die Kritiker mit aufs Podium einlädt und dann ist das alles eingemeindet. Hier erleben wir aber noch einen knallharten Kampf, der nicht nach 21., sondern mehr nach 19. Jahrhundert klingt, wo es noch ganz klar so ist, dass Kritik nicht gestattet ist, beziehungsweise Kritik sehr, sehr deutlich unterdrückt wird.
Ja, weil es nicht um Kritik geht, sondern um Macht. Und das ist das, was all die in dem Buch, die ich beschrieben habe, halt wirklich, die fordern die Unternehmen heraus, die wollen ihnen die Macht abnehmen und im Endeffekt oder die Macht einschränken irgendwie erstmal, bis hin zu natürlich auch wegnehmen, weil es geht ja auch um Produktionsmittel, ob die Arbeiterinnen und Arbeiter, die eigenen, dann am Ende irgendwie die Unternehmen besitzen oder ob bei Deutsche Wohnen Enteignen halt die Eigentumsfrage gestellt wird. Und ich glaube, je näher man daran kommt, dass man diese Machtfrage stellt, umso aggressiver reagieren die Unternehmen. Also es geht nicht um darum, im Feuilleton über die Arbeiterinnenklasse zu schreiben, sondern es geht darum, den Unternehmen die Macht einzuschränken, genau. Oder also respektive wirklich am Ende wegzunehmen.
Und dann wird es gefährlich für jene, die die Kritik nicht nur äußern, sondern die an diese Macht ran wollen. Und da sehen wir auch dann, dass wir es mit ganz deutlichen Interessenkonflikten zu tun haben, die auch nicht auflösbar sind, indem die Gesellschaft sich mal irgendwo in der Mitte trifft. Oder diesen bürgerlichen Diskurs gibt es ja dann auch gerne, wo sich dann
Radikale
alle,
Kompromisse.
ja ganz genau, wo sich dann alle so unglaublich einig werden. Das hört genau dann auf, wenn diese Machtfrage im Raum steht und wenn zum Beispiel ein Unternehmen Macht abgeben muss oder wenn auch ein System, das aufgebaut wurde, an dem ganz viele verdienen, Macht abgeben müsste oder beziehungsweise ein solches Profitregime nicht mehr funktionieren würde. Die Pflege spielt auch eine wichtige Rolle. Du hattest es schon angesprochen in deinem Buch und da ist auch zu lesen, zwischen 1997 und 2007 wurden 48.000 Stellen abgebaut. Das sind 15% des gesamten Pflegedienstes der Krankenhäuser. Gebäudereinigung, Küche, Krankentransport und Wäschereien wurden ausgegliedert und privatisiert. Über die Fallpauschalen werden medizinische Behandlungen vergütet, die von Ärztinnen erbracht werden. In welchem Maße Pflegerinnen daran beteiligt sind, wird nicht berücksichtigt. Also ist ihre Arbeit nicht, Zitat, erlösrelevant. Das heißt, errechnet werden nur die Behandlungen und die Pflegearbeit ist eigentlich nur zusätzliche Kosten, die man hat, aber das wird nicht als etwas, was an sich auch Wert schafft, wenn man so möchte, was in dieser Weise überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern es ist einfach ein Kostenfaktor, den es dann gilt zu minimieren.
Genau, und ich glaube, das ist auch eine nach wie vor große Leerstelle in diesen ganzen Debatten über die Pflege, die wir seit Corona haben, dass diese Krankenhäuser einfach wie Fabriken funktionieren müssen, nämlich dass sie Mehrwert schaffen müssen, obwohl sie eigentlich ja pflegen sollen, so und eigentlich einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Und ich habe gerade letzte Woche wieder mit einer Krankenpflegerin telefoniert und also es ist jetzt rausgekommen, es gibt wieder diesen unwürdigen Corona-Bonus, wo es ja die ganze Zeit, der auch nur Augenwischerei ist, ob jemand 400 Euro bekommt oder nicht, wenn er eigentlich mit seinen Kräften am Ende ist. Und es bekommen die Stationen, die eben Betten haben, diesen Pflegebonus, nicht aber die Notaufnahmen, weil die eben weil da keine Menschen liegen, nicht in Betten liegen und auch keine Menschen länger beatmet werden. Und ich habe eine Pflegerin erreicht am Telefon, die hatte sich gerade bei einem Patienten angesteckt. 15 Leute haben im letzten Jahr noch gekündigt, inklusive Ärzte, konnten einfach nicht mehr. Die sind gnadenlos unterbesetzt und die spüren das einfach an jeden Tag am Leib. Und es geht da nicht um ein bisschen mehr Lohn. Es geht darum, einfach die Pflege zum Beispiel wieder aus der Profitlogik herauszubringen. Und ich finde, das ist wirklich an den Krankenhauskämpfen extrem beeindruckend. Also die haben sich nach und nach organisiert. Es war klar, es hilft ihnen keiner. Die haben wirklich Streiks organisiert. Die haben Ersatz, also in einem Bereich, wo Leute früher gesagt haben, man kann nicht streiken, also Pendant zum Willensstreik, also eben auch sehr, sehr mutige Streiks in einem Bereich, wo es vorher keine Erfahrungen gab. Und für die ist klar, erst wenn das Krankenhaus nicht mehr wie eine Fabrik funktioniert, sondern wieder als Krankenhaus, wo Menschen gepflegt werden, ist dieser Kampf an seinen Endpunkt gekommen. Weil sonst kämpft man immer nur um ein bisschen mehr Lohn oder um eine Personalstelle mehr. Und das ist wirklich spannend, wie dieser kollektive Kampf. Jetzt gerade stehen ja in Nordrhein-Westfalen wieder die Pflegekräfte vorm Streik. Gemeinsam sind die an diesen Punkt gekommen und haben ganze Krankenhäuser einfach bestreikt. Gegen alle Parteien.
Ohne jetzt sozialromantisch zu werden. Aber es ist ja so, dass all diese Probleme, die du beschreibst, ja zunächst einmal auf das Individuum treffen. Also ich bin Pfleger und merke, ich habe Stress, ich bekomme nicht genügend Lohn und so weiter. Und dann kann es ja nur im Kollektiv gelöst werden, weil als Einzelner bin ich nicht mächtig genug. Ich bin nicht der Unternehmer, der entscheiden kann, ab sofort muss man nur noch 30 Stunden statt 40 Stunden arbeiten oder so etwas. Wie erfährst du bei deinen Interviews die Atmosphäre, die sich ergibt, wenn sich eine solche Kollektivität herstellt?
Ich glaube, weil das Beeindruckendste ist immer, wie die Ohnmacht verschwindet. Also in dem Augenblick, wo Organisierung und Kollektivität da ist, verschwindet bei den Arbeiterinnen die Ohnmacht. Sondern es gibt ein klares Ziel und es gibt eine klare Möglichkeit, was gemeinsam zu erkämpfen. Und dann ist es nicht mehr die Schimpferei über die Arbeitsbedingungen und vielleicht auch nicht das Gegeneinander und das irgendwo hinschauen, wo jemand anderes vielleicht eine Stunde mehr gearbeitet hat oder ich habe eine Stunde weniger gearbeitet, warum hat der schon wieder frei? Sondern dann wird da wirklich eine Kollektivität draus. Man erkämpft etwas gemeinsam und das ist etwas total Beeindruckendes.
Wie müssten sich die großen Gewerkschaften verändern, um überhaupt Schritt zu halten mit der sich so rasant verändernden Arbeitswelt?
Also ich finde es immer ganz interessant, immer wenn ich was Positives über Verdi schreibe, dann kriege ich böse Nachrichten von Leuten, die eher in den Basisgewerkschaften sind. Und wenn ich was Positives über Basisgewerkschaften schreibe, kriege ich böse Einschriften irgendwie von DGB-Gewerkschaften. Aber ich glaube, auch die großen Gewerkschaften haben sich ja mittlerweile verändert. Also ich finde zum Beispiel bei Amazon, das war ja eins unserer ersten Beispiele, das war ja Verdi, die da die Einsicht hatten, man muss tatsächlich Person für Person organisieren und nicht mit so einer Gewerkschaftskampagne irgendwie vor den Werkstoren wird man Amazon nicht beikommen. Und da gibt es Fachbereiche oder die Krankenhausstreiks eben, das ist ja auch Verdi. Also es gibt schon Krankenhausfachbereiche, die haben das innerhalb der Gewerkschaft durchgesetzt. Und ich weiß von denen, die das durchgesetzt haben, dass das auch harte Machtkämpfe waren. Aber es gibt auch große Bereiche, die wollen immer noch am Tisch mit den Unternehmen verhandeln. Und mit Unternehmen wie Tesla wird man nicht verhandeln. Die werden einen austricksen, die werden die Gewerkschaft verhindern. Das wird nicht mehr zu, also die, auch wenn sich das vielleicht manche Gewerkschafter wünschen, man kommt nicht mehr zu Zeiten zurück, als es die Betriebsratsfürsten bei VW gibt, bei diesen Unternehmen. Wenn man denen beikommen will, wird man das nur schaffen, wenn man sich öffnet und jeden Arbeiter organisiert.
Würdest du sagen, dass man das bei VW auch schon verstanden hat, dass da ein neuer Wind weht bei Tesla? Denn wenn man sich ansieht, wie der CEO von VW, Herbert Diess, mit den Betriebsräten, die ja geradezu als heilig galten bei VW, so hieß es zumindest immer, verfährt, dann hat sich da doch auch einiges geändert.
Also ich glaube, verändern wird sich immer irgendwas. Aber ich glaube, gerade wenn man sieht, wie sich leider die IG Metall gerade noch die Butter vom Brot nehmen lässt bei Tesla in Grünheide. Und ich sage das nicht, um der IG Metall eins auszuwischen. Ich weiß, da sitzen auch Organizerinnen und die würden das gerne anders machen. Aber die einfach, glaube ich, noch nicht verstanden haben, mit was für einem unglaublich menschenfeindlichen Unternehmen sie es da zu tun haben. Also ich glaube, die Einsicht muss noch kommen. Erst wenn man das wirklich verstanden hat und dass nicht nur, dass irgendwie neuer Wind weht, sondern wie viel Macht diese Unternehmen auch aufbauen, dann wird man denen erst beikommen, genau.
Sprechen wir zum Schluss noch ganz kurz über Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil du als Aktivistin dabei warst und das aber auch als Journalistin begleitet hast. Nun gab es zur Bundestagswahl diese Abstimmung und sie ist zugunsten der Kampagne ausgegangen. Das heißt, eine Mehrheit sagt, ja, man muss diese Wohnungskonzerne enteignen. Nun sind wir mehr als ein halbes Jahr später hier, unterhalten uns und die Enteignung hat noch nicht stattgefunden. Woran liegt's gerade und gibt es Hoffnung?
Also ich glaube, dass die Enteignung nicht gleich danach stattfindet. Das war uns ja klar. Wir haben ja von Anfang an auch gesagt, wir legen uns mit mächtigen Unternehmen an. Also auch da haben wir ja versucht, organisierend zu wirken und nicht nur Unterschriften, sondern zum Beispiel auch Kontakte gesammelt, damit wir dann weiter organisieren können. Tatsächlich ist es so, die SPD verschleppt. Es gibt eine Expertenkommission. Ja, da geht es gerade in der Kampagne darum, ob wir daran teilnehmen oder nicht. Das ist eine Diskussion, beziehungsweise ob wir Experten in diese Kommission entsenden, wo dann quasi darüber beraten werden soll, wie der Artikel 15 des Grundgesetzes, also zur Enteignung, angewendet werden soll.
Hertha Deubler-Gmelin ist dabei, ja. Die ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr im Fernsehen gesehen habe.
War ja, genau. Ich hatte die auch kurz vergessen. Und aber ich glaube, egal ob die Kampagne am Ende entscheidet, ob sie in dieser Expertenkommission mitmacht oder nicht, wird, glaube ich, die Durchsetzung des Volksentscheids auch hier wieder nur über Organisierung stattfinden. Also wir sind gerade dabei, wieder in die Kieze zu gehen, in die Vonovia-Siedlung, Mieterinnen zu organisieren. Und die Berliner Mietenbewegung war ja immer am vitalsten und am stärksten, wenn sie gut organisiert war. Und ich glaube, abseits von der Expertenkommission ist das jetzt das, was wir in diesem Jahr unter anderem vorhaben. Und natürlich noch einiges anderes. Aber uns ist schon klar, dass wir die Enteignung selber durchsetzen müssen.
Und gibt es denn einen Effekt, dass sich jetzt nach dieser doch erfolgreichen Abstimmung andere gemeldet haben aus anderen großen deutschen Städten, die sagen, wir wollen sowas Ähnliches machen, könnt ihr uns da mal ein bisschen beraten?
Ja, sehr viele. Also auch aus sehr vielen Bereichen. Aber ich kann zum Beispiel hier eine herzliche Einladung aussprechen. Vom 27. Mai bis 29. Mai werden wir in Berlin an der TU eine Enteignungskonferenz veranstalten, wo es um Enteignung im Mietenbereich, aber auch in anderen Bereichen gehen wird. Wer was, also von Organizing-Workshops bis zu den ganz, ganz großen Fragen wird da alles behandelt. Und genau, es gibt eine bundesweite Vernetzung. Deutsche Wohnen ist ja mittlerweile Vonovia und die sind ja auch bundesweit aktiv. Also da wird noch einiges kommen. Und so wie ich gehört habe, geht jetzt in Hamburg bald die nächste Enteignungskampagne an den Start.
Sehr gut. Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Buch von Nina Scholz hinweisen, das ich sehr zur Lektüre empfehle. Die kleinen Schritte, die gilt es auch nachzuvollziehen. Und vielleicht ist auch dann das Interesse bei den ein oder anderen geweckt, sich auch zu engagieren, auch zu aktivieren. Das Buch heißt Die wunden Punkte, was tun gegen die Macht der Konzerne und ist bei Berz Fischer erschienen. Vielen Dank, Nina, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!